Nur für Sekunden heiße ich Dieter und freue mich als Untermieter, hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe.
Herzlich willkommen aus dem Laden von der Rena Kaufmann, ein mittlerweile auch 111-jähriges Unternehmen, spezialisiert als eines der wenigen Plattenläden noch auf Vinylplatten, unter anderem natürlich auch so schöne Platten wie von Dieter Meier, von Yellow. Herzlich willkommen, Dieter, da in deinem Laden. Du bist da als Junge schon viel gewesen, nachdem der Laden auch schon relativ lange Tradition hat. Ich freue mich, ich kenne dich mittlerweile seit ungefähr 4-5 Jahren. Dann hat es einen kleinen Unterbruch gegeben und jetzt in der letzten Zeit haben sich die für unsere Kontakte sehr intensiviert und wir haben uns viel gekreuzt. Du bist natürlich auch wieder ganz aktuell im Moment mit deinen neuesten Musiktiteln, wo du glaubst, Platte hast, die neueste, wo auch auf Vinyl, also respektive wieder auch im klassischen Format rausgegeben wird, neben der CD. Ich gratuliere dir zum Erfolg. Ich höre, du bist schon wieder ganz hoch in den Platten-Ratings, dort, wo es noch die Wettbewerb gibt. Und du weißt ja, du wirst genannt als Elektro-Titan von der Popmusik. Und das ist ein Titel, wo wirklich, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz wenige Leute können, für sich in Anspruch nehmen. Du bist auch der Vorreiter gewesen von der Techno-Musik, kann man sagen. Das ist eine Ableitung von dieser Musik, die man da auch zum Teil vom Jean-Michel Jarre, die Synthesizer-Musik. Und ich persönlich finde, du hast eigentlich in deinem Leben immer irgendwie als Avantgardist oder als Dandy oder als heute auch Kapitalist in dem Sinn, wo immer du etwas anlangst, wird es einfach zum Erfolg. Herzlich willkommen.
Ja, schön da zu sein.
Das ist wahr.
Nach einer kurzen Einleitung, oder? Und jetzt willst du von mir natürlich ein paar Sachen wissen.
Das ist wahr. Das richtig? Ein interessanter Mann wie du. Wir sind beides auch Unternehmer, vor allem im Herzen. Und das merkt man, was man eben, wenn man mit dem Herz dahinter steht, dann ist vieles möglich geworden, die sagen, kann ich nicht, geht nicht, will ich nicht. Und das ist, was uns beide, glaube ich, in dem Zusammenhang tut, gegenüber der Allgemeinheit tut unterscheiden. Das, was wir wollen, das machen wir und das setzen wir irgendwie durch.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. In den Anfängen von meiner Zusammenarbeit mit dem Boris Blank, der ja eigentlich der Godfather of Techno ist, da hat man die Musik aufgefasst als vorübergehende Irrläufer sozusagen. Ich weiss noch gut, der Tagesanzeiger in Zürich, der hat, wo wir zuerst mal über 1 Million Platten verkauft haben, die Platte hat Stella geheissen.
Ah, ja.
Und er hat den Tagi eine Kritik geschrieben unter dem Titel «Stella, ein sinkender Stern». Oder?
Ist es ja
die haben natürlich ein bisschen daneben gelangt, weil unser Stern ist eigentlich erst richtig aufgegangen. Nachher, wir haben ja dann auch dank Boris seiner wunderbaren Musik, seine wirklich sehr innovativen Tracks haben wir ja auch in Hollywood für grosse Filme können Musik machen und so weiter. Also der Tagesanzeiger hat sich dort ein bisschen vergriffen in der Prognose.
Ja, ich würde sagen, sehr vergriffen. Aber das ist auch angeblich auch andere Male passiert, nicht nur in dem Fall. Los, ohne sich politisch werden, wir sind jetzt genau während der Corona-Zeit zusammen. Normalerweise würden wir gerne näher zusammen sein, auch in einem guten Glas Wein oder so. Wir haben jetzt heute einfach müssen den neuen Regelungen vom Bundesrat Rechnung tragen. Und da wir ja keine Maske tragen, haben wir wenigstens den 1,50 Meter Abstand beibehalten. Also das für unsere Hörer und Zuseher, dass wir also nicht irgendwie jetzt uns doch fremde Wege oder aus andere Wege gehen. Wir sind im gleichen Ort, aber wir haben einfach die Distanz. Und das ist für uns einfach wichtig. Wir sind beide auch nicht mehr die Allerjüngsten. Er sieht einfach noch gut aus für sein Alter, ich schon ein bisschen weniger. Aber ich muss auch 260 Jahre Firmenrepräsentanz quasi repräsentieren. Ich bin schon froh, dass ich keinen weissen Bart muss haben wie ein Captain auf einem Dampfschiff. Aber für mich ist einfach wichtig, dass er versteht, das ist jetzt einfach dieser Zeit geschuldet, dass man die Sicherheitsmassnahmen einhalten und dass man sie auch einhalten wollen, weil wir eben uns auch bewusst sind, dass wir für die Gesellschaft ein Vorbild sind. Du hast schon vorher angeschnitten, der Boris Blank ist ein wichtiger Mann für dich. Du bist nämlich nicht als Oder bist du auch als Musiker geboren gewesen? Du hast ja nachher auch berühmte Hits gemacht, wo du nicht nur für euch bei Yellow, sondern für andere Bands gemacht hast. Ich denke an einen Musiktitel, den ich in meiner Jugend konnte auf und ab und 100 Mal anhören, wie auch Songs von den Beatles oder von den ABBA-Gruppe. Und das ist für mich einer der grössten Titel gewesen. Und als ich in Japan einmal war, habe ich den von Tag und Nacht gehört. Das ist ein bombastischer Titel, den du aber eben für Alphaville geschrieben hast. Das ist,
das ist nicht so. Nein.
Oh, Entschuldigung.
Nein, Alphaville war eine völlig unabhängige Band gewesen. Das ist dann ihr erster Song, den sie überhaupt aufgenommen haben. Und die haben dann wollen sich für sie ein Video machen. Und das Video ist von der Plattenfirma zuerst abgelehnt worden. Das sage ich zu avantgardistisch. Und das heisst ja, bei der Big in Japan, also der Sänger, der heute noch sehr eine gute Stimme hat, den habe ich dann dargestellt, eben, also so eine Art, wie soll man sagen, Big in Japan, als einen abdackelten, jungen Rocksänger. Und das haben die nicht wollen. Die haben das more glamorous wollen machen. Mhm. Und dann hat aber das Video einen Haufen Preise gewonnen bei so Videoveranstaltungen und dann hat das so überlebt und ist dann zu einem Welthit geworden. Unter anderem natürlich auch dank dem doch sehr eigenständigen Video. Ja.
Okay. Hat das auch ein bisschen, so hat es dort MTV auch schon gegeben, das ist ja dort der berühmte Musiksender und der hat ja auch durch das, dass überhaupt man das als bildlich darstellen konnte, nachher gewisse Bands unendlich bekannt gemacht. Ist das für dich seinerzeit schon, wo du Erfolg hast, oder ist das in der Startphase noch, wo ihr als Yellow vielleicht denkt, dann, ja, es ist vielleicht noch gut, über einen Pitch mit anderen Bands zu machen?
Nein, also das war in der Anfangsphase von MTV überhaupt.
Ja.
Und unser Glück war, dass die praktisch noch kein Material oder nur wenig Material hatten. Und darum haben die doch sehr skurrile, dadaistischen und avantgardistischen Video von uns überhaupt gezeigt. Ein paar Jahre später dann ist ja das sehr schnell eigentlich zu einer Verkaufsstation geworden für irgendwelche Musik. Und man kann eigentlich sagen, MTV ist sehr schnell verkommen zu einer Wäschmittel-Anwendung. Ja, also man hat einfach über MTV hat man den Mainstream können präsentieren und avantgardistische Sachen haben sehr bald dort keinen Platz mehr gehabt.
Okay, also man sieht, du bist nicht nur ein Schöngeist, sondern du bist immer noch kritisch, auch wenn es darum geht, etwas zu beurteilen. Der Eindruck wird auch von anderen Leuten geteilt, dass MTV sich dann halt immer im MTV-Musik-Channel dann immer mehr kommerziell entwickelt hat und weniger eben noch Stars geboren hat, wenn das am Anfang der Fall war.
Ja, kann man so sagen.
Gut. Lass mal, du hast natürlich neben dem, dass du Schoki, Wein und auch Fleischproduzent bist, hast du ja noch viele andere Eigenschaften, das wissen viele Leute nicht. Du bist nämlich auch in der Industrie tätig gewesen, wo wir beide einen guten Freund haben, der Rolf Schneider. Der hat seinerzeit bei Ulis Narden gearbeitet, der ist respektive der Patron gewesen von Ulis Narden, hat die Marke in einem Moment gekauft, wo sie eigentlich nur noch der Name war und wirklich die Produktion dann niedergelegt ist. Er hat dann sehr vieles investiert und mit Leuten wie mit dir, die dann, glaube ich, im Verwaltungsrat gewesen sind, wenn ich mich nicht täusche.
Nein, das bin ich nicht.
Was darfst du vielleicht etwas
Rolf
erzählen?
Schneider.
Ja, ich auch.
Der hat mir manchmal mitten in der Nacht angerufen und seine Ideen erzählt. Er hat einfach einen Zuhörer gebraucht. Und ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich dort konnte mitfahren bei dieser Erfolgsgeschichte.
Absolut.
Und wir haben auch das Glück gehabt, dass wir die Firma im richtigen Moment verkauft haben, weil ein Standalone eine Firma, die hat immer härteren Stand eigentlich gehabt. Oder du musst heute ein ganzes Paket anbieten von Uhren. Und wir sind einerseits zu gross und andererseits zu klein für das. Und haben dann im richtigen Moment haben wir das können gut verkaufen.
Also nochmal, der Dieter hat da etwas gesagt, was für mich absolut 100% richtig ist, aber er ist halt wieder zu bescheiden gewesen. Offensichtlich sind die nächtlichen Anrufe allerdings doch von so guten Ratschlägen bestätigt oder gegeben worden, dass er wirklich hat können, den Rolf Schneider, Ulis Narden, zu dem machen, was leider heute auch nicht mehr ganz ist. Sind ihnen natürlich wichtige Märkte wie Amerika, wie Florida, Amerika oder aber auch jetzt Russland, der Weg gebrochen, wo seinerzeit sehr wichtig sind, aber es ist seinerzeit eine spezielle Zeit gewesen. Es ist wirklich generell aufwärts gegangen. Aber man hat einfach den Unterschied gesehen zwischen den Firmen, die noch patronal geführt worden sind. Die haben dann, wie du richtig sagst, nachher fast immer müssen ihre Unabhängigkeit aufgeben und sind in die Gruppe gekommen, was jetzt auch bei Ulis Nade der Fall ist, wie du richtig gesagt hast. Ich muss einfach sagen, der Rolf Schneider war so ein herzensguter Mensch gewesen und er hat sich mit zwei, drei Leuten sehr gut verstanden und hat einen sehr eigenwilligen Kopf gehabt, hat wirklich das gemacht, wie er es als Patron gemacht hat. Und für mich ist das sehr eindrücklich, dass du auch in dem Bereich, in der Unistie, wo man sonst eigentlich immer sagt, das sind alles irgendwie selbstverwirkelnde Könige, die dort an der Macht sind, hast du wirklich auch etwas sehr Wichtiges eingebracht und ihm geholfen, an das zu glauben. Und dieses unternehmerische Denken ist auch in der Industrie irgendwie für ewig vorhanden. Und
das ist ich, also leicht übertrieben.
Ach, du bist also bescheiden.
Nein. Also der Rolf hat mir angerufen, es gibt eine lustige Geschichte vom Einstein. Oder der Einstein hat ja beim Patentamt geschafft in Bern, weil er keine Professur bekommen hat. Mhm. Er hat ja gesagt, das, was er da mache, das sei Philosophie, aber keine seriöse Physik. Und er hat dort einen Mitarbeiter gehabt, auch, der in der gleichen Institution geschafft hat. Und er hat einfach einen Adressat gebraucht, um seine Gedanken können zu äußern. Er hat nicht können das alleine von sich eindenken. Er hat eigentlich nur, indem er es hat können, jemandem erzählen konnte, hat er das erfunden. Richtig. Und das war so ein bisschen meine Position mit dem Rolf Schneider. Genau. Ich habe sehr wenig dazu beiträgt, hier und da mal so einen Slogan vielleicht, und dass ich gesagt habe, das ist die Uhr, das ist die Schönheit der Präzision, die dort zur Geltung kommt. Aber sonst bin ich vor allem ein Zuhörer gsi vom Rolf, seinen mitternächtlichen Schub sozusagen, die neuen Sachen mir zu erzählen. Also, dass ich da jetzt ein Uhrenindustrieller gsi bin oder einen Haufen beiträgt hat, das stimmt so absolut nicht.
Okay, du kannst es nennen, wie du willst. Ich weiss einfach von anderen Leuten, die auch einem in der Nachtzeit oder immer am Samstag nach der Vier angerufen haben, wie der Nikolaus G. Hayek, der ja auch nicht ganz unbekannt ist, dass das die erfolgreichsten sind. Und wer hören kann, ist eben auch erfolgreich. Und da hast du vielleicht, ohne dass du es bewusst bist, weil du vielleicht nicht hast können im 100 Millimeter Teil reden, hast du vielleicht das Gefühl, du hast nichts beigetragen. Aber glaub mir, man sitzt sehr einsam mit diesen Elfenbeintürmen in der Uhrindustrie. Und man ist sehr froh, wenn einem Leute, die eben auch ein unternehmerisches Verständnis haben, beraten. Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja mit dir zusammengekommen, weil wir zusammen dort vor ein paar Jahren am Grand Prix d'Horlogerie in Genf ein Jurymitglied gewesen sind. Und du hast mir so ein bisschen erzählt, ja, du hast dich ein bisschen verloren gefühlt. Das stimmt schon. Aber dass du da gewesen bist, hat der ganzen Organisation eine Aufwertung gebracht. Es hat auch gezeigt, dass man nicht immer nur muss mit den Lupen etwas anschauen können, sondern eben auch im grosszügigen Denken. Und das hast du einfach mit allem, was du machst. Und aus dem Grund wird eigentlich alles, was du als Sand antriffst, wird irgendwie aus Gold nachher
rauskommen. Ja, das stimmt so. Auch
nicht. Okay, jetzt will man den Ball abbrechen.
Ich habe ein grosses Investment gehabt im Silicon Valley.
Ja.
Ich habe die erste volldigitale Mischpult entwickelt. Und das war ein langer Kampf, bis man das rein technologisch bei mir angeht. Und nachher ist das ganze Marketing dazugekommen. Und es ist eine Ungerechtigkeit, ein Unglück sozusagen passiert, in dem CNN hat einen Haufen dieser Mischpult bestellt und andere auch. Es war dann eine Sendung oder eine Übertragung von einem Speech vom George W. Bush, 400-500 Leute im Saal, in CNN hat das direkt übertragen. Und der, der das gemischt hat von CNN, der hat das lustig gefunden. Der hat zwei Regler aufgeschoben und hat zugelassen, wie zwei Journalistinnen, die ihn vorher interviewt haben, einen Sex-Talk hatten auf der Toilette. Der hat nicht gewusst, dass wenn er die Regler aufschiebt, dass das nachher über dem George Bush seine Rede hineingeht. Und das war ein absoluter Skandal gewesen. Und die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, also, sie können sich als CNN das nicht leisten, obwohl wir völlig unschuldig gewesen sind. Und wir müssen das auf uns nehmen. Sonst bestellen sie alle die Mischpulte, die sie bestellt haben, bestellen sie sonst ab. Und so haben wir dann das auf uns genommen. Die haben es gleich abbestellt, nachher. Und andere grosse Sender haben die auch abbestellt. Und das war ein unvorstellbarer K.O. im Grunde genommen. Das waren grosse Aufträge, viele Millionen, die dann plötzlich nicht stattgefunden haben. Und ich hatte dann nachher irgendwo das Glück gehabt, dass ich das ganze Unternehmen verkaufen konnte, wie man so schön in Amerika sagt, mit one cent to the dollar, oder? Also das war eine schwierige Zeit gewesen. Und von dem gehört man dann eigentlich nicht so viel. Aber zum Unternehmertum gehört natürlich auch die Niederlage, oder? Das ist weh überall. Du kannst nicht, wenn du etwas riskierst, dann ist es oft so, dass das eben nicht so geht, wie man meint, oder? Und sicher sind viele Sachen, die ich gemacht habe, zum Teil auch mühsam gewesen, oder? Man meint immer, mir falle das so alles in die Schoss, aber es ist eigentlich wie Bergsteigen. Ich vergleiche das immer wie Bergsteigen. Es ist wie, wenn du in eine Wand reinkletterst, wo du von weitem den Berg gesehen hast und denkst, das ist super schön, ich will dort rauf, aber in der Wand hinein, bist du nachher, wie mein Freund Stefan Remmer vom Trio sagt, und jetzt kommt der Rhythmus, wo ich immer mit muss, oder? Es ist nicht eine Leichtigkeit, in so einer Situation zu sein. Auch jetzt wieder mit der Schokofabrik, die ich da aufbauen mit dem neuen Verfahren, wo viele gesündere und nachhaltigere und aromatischere, natürlich aromatische Schoki gezeigt, ist das nicht selbstverständlich, dass das zu einem Erfolg wird, oder? Das muss man so sehen. Du bist natürlich in der glücklichen Lage mit deinem wunderbaren Laden an der Bahnhofstrasse, dass du wahrscheinlich eher nicht musst Angst haben um das, was dort passiert. Wenn etwas passiert, ist es meistens konjunkturell bedingt und nicht durch Fehler, die du machst oder wo deine Lieferanten machen. Oder? Das ist also, du schiebst eine ruhigere Kugel wieder rein, würde ich sagen.
Das ist ganz klar, wer produziert, ist immer der, der zuerst merkt, wenn es schlecht geht. Wir im Detailhandel kommen meistens erst die Krise überhaupt nur ein bisschen spüren, über wenn sie bei den anderen schon durch ist. Und das ist sehr wahr, was du sagst. Aber da spricht auch wieder viel Wissen aus dir raus. Und ich bin ja, wie du weißt, eben jetzt ein Talker in dieser Sendung oder in dieser Hörsendung. Für mich ist es wichtig, dass du einfach weißt, ich bin nicht ein professioneller Moderator und ich stelle halt einfach Fragen, so wie es mir im Moment aus dem Maul rauskommt, als Unternehmer und als eben jetzt Talker, auch eine neue Rolle, die ich da finde, dank der digitalen Medien. Und durch das habe ich die Möglichkeit, mit Leuten sehr persönlich über Sachen zu reden. Wie ist es eigentlich dir gegangen bei Uli Snader, bevor wir nachher über das Thema Schokolade reden, wo du schon angezogen hast? Du hast ja dort auch interessante Leute wie der Ludwig Öchslin, möglicherweise vom Uhrenmuseum La Chaux-de-Fonds bekannt. Aber eben, er hat all die verrückten Uhren gemacht, die in den 80er, 90er Jahren Uli Snader wirklich auf den Markt wieder zurückgebracht haben. Er hat dann noch die Freak gemacht. Die ist bis heute eigentlich das Modell, das noch für Uli Snader stehend ist. Hast du ihn persönlich kennengelernt? Was denkst du jetzt über ihn? Ist er Otto Normal? Ich finde gar nicht. Ich kenne ihn gut, aber ich will deine Meinung dazu hören.
Ja, er ist eigentlich ein Philosoph.
Absolut.
Und hat die ganze Uhrenindustrie oder die Uhrenkonstruktion hat er mit einem völlig neuen Approach angegangen. Oder? Es ist ja doch sehr viel in der Uhrenindustrie eigentlich stagnierend. Über lange Zeit gibt es eigentlich keine Innovation. Und er ist sicher der grösste Innovator zu seiner Zeit. Aber eben gerade darum, weil er nicht sozusagen in dieser Industrie innen verhockt ist, sondern er ist von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus zu der Zeit Messig gekommen und hat so ganz einmalige Konstruktionen erfunden. Viele Patente, hunderte von Patenten haben wir gehabt, dank dem Öxlin. Er ist eigentlich der grosse Mann gewesen, wo der Rolf Schneider entdeckt hat. Er ist ein absoluter Star in der Uhrenindustrie, was die Innovation anbetrifft, bis auf den heutigen Tag. Das ist einmalig, was er gemacht hat.
Absolut. Also ich teile da die Meinung hundertprozentig. Und so Leute, die halt genial sind, sind auch ein bisschen kantig und sind ein bisschen andersdenkend und tun das auch nicht mit jedem in dem Sinne so akzeptiert. Die sagen, ich bin so, wie ich bin und das muss man akzeptieren und sonst muss man von mir nichts haben wollen. Also das sieht man im Design von denen Uhren, die er heute macht, seit er jetzt nicht mehr bei Uli Snader an der Payroll ist oder als freischaffender Mitarbeiter. Er war, glaube ich, auch nie einer gewesen, der sich irgendwie gegen äußere Zwänge. Oder er hat das eben können gut machen mit dem Rolf Schneider, weil der selber auch nicht ein extrem komplizierter war und jemand unbedingt hat, weil er sich hundertprozentig binden. Er ist ein Freigeist.
Absolut, aber er ist ein sehr humorvoller, lustiger Mensch gewesen, der hat können unglaublich gut reden und eben auch sehr philosophisch gedacht hat. Er war nicht einer, der rein nur aus der Mechanik herausgekommen ist. Er hat ganz ein anderes Bild oder Zeitmessung gehabt und das hat prägt mit seinen Erfindungen.
Absolut. Kommen wir wieder auf ein Thema zurück, das aktueller ist oder ganz aktuell ist. Bei dir weiss man nie, was schon in der Küche wieder am Köcheln ist, wo du das übernächstes bringst. Aber Jockey ist wirklich das, was mich im Moment ein bisschen bei dir fasziniert. Ich habe übrigens ein bisschen Jockey mitgebracht. Ich würde natürlich gerne wissen, wie dir auch Lindor-Kugeln schmecken von deinem Mitbewerber, ob du die überhaupt darfst noch essen oder ob du sagst, das ist gar nichts. Ich habe es mitgebracht, weil ich einfach gerne von dir wissen will, Jockey-Landschaft Schweiz ist ja etwas, was wie die Tourindustrie einmalig ist. Wir sind mit dem Produkt auch in Amerika, auf allen Weltmärkten präsent. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn ich in Amerika bin, neben der Schweizer Armeemesse, neben Käse, ist dann sicher nach der Jockey dann Touren. Also das sind die vier Sachen, die ich mit dem Taxi-Driver ihren Tipp tue, darüber entscheiden, ob sie einen überkommen oder nicht. Natürlich gebe ich ihnen auch sonst einen, aber man merkt einfach, MacGyver, Swiss Army Knife oder eben Produkte, die man aus der Schweiz kennt, sind Jockey, weil in Amerika kennen sonst nur Hershey, wo aus unserer Sicht qualitativ nicht hochwertig ist. Aber ich habe jetzt sicher etwas vom Besseren gebracht in der Schweiz, aber ich will natürlich wissen, mir hat man gesagt, und ich habe das so verstanden am Anfang, dass deine Schoki einen grossen Vorteil hat, dass sie nicht schmilzt bis, glaube ich, 38 oder 40 Grad, dass man sie auch in arabischen Ländern kann, ohne im Kühlschrank zu essen. Und habe aber jetzt festgestellt, wie ich mich mit dem vorbereitet und auseinandergesetzt habe, dass du in einer ehemaligen Grossmetzgerei, ist auch wieder typisch für dich, dass es irgendwie mit der Vergangenheit etwas oder mit dem, was du schon gemacht hast, in Freienbach im Kanton Schweiz jetzt eine riesige Fabrikation baust. Und dass dort speziell eben ist, dass deine Schoki viel weniger Zucker hat, indem sie vor allem Kakao-Teil hat und du das eben auch den Geschmack von diesen Oro de Cacao, der ist einfach offensichtlich ganz anders. Und ich habe selber schon die Schoki gehabt und muss sagen, man spürt ganz deutlich, dass Kakao der vorherrschende Geschmack ist. Und du leistest auch, glaube ich, sehr grossen Wert auf das, dass die Sachen sehr schonend und auch eben aus Quellen kommen, wo du völlig kennst, wo du kannst kontrollieren, wo du auch die Leute nicht ausbieten, wie das zum Teil eben leider immer noch offensichtlich der Fall ist, wie immer wieder Konsumentensendungen in der Schweiz sind aufzeigen. Ich will deine Meinung hören, also liege ich völlig falsch, die schmilzt trotzdem, die Schoki, wenn man sie erwärmt, logisch, aber hat sie einen höheren Schmelzgrad als andere Schoki in der Schweiz?
Nein, das nicht. Das ist einfach ganz ein anderes Verfahren. Der Schweizer Schoki wird ja gemacht, indem die Bohnen das erste Mal geröstet werden. Das ist ein Hitzeprozess. Da gehen sehr viele Aromen schon verloren.
Schade. Ja.
Nachher wird es gangiert und vermischt mit irgendetwas, Zucker, zum Teil auch Palmöl, wie die Lindor-Kugeln, die sehr fein schmecken. Das ist ein gutes Produkt. Aber natürlich ein Produkt, wo man nicht wirklich soll hinterfragen, wie das gemacht ist, weil was da drin ist in diesen Kugeln, das ist jetzt also nicht eigentlich das, was aus den Kakaobohnen kommt, sondern das ist eine Komposition von diesen Maître Chocolatier. Und wir sind eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Also, wie ihr seht, die Schweiz ist ja ein Schokoland geworden wegen dem Herr Lindt, weil der Herr Lindt hat eigentlich das Gangieren erfunden. Und seit 150 Jahren hat es eigentlich nichts mehr Neues gegeben.
Stimmt.
Auch heute wird immer noch gangiert und es wird einfach irgendwelche Sachen werden da reingetan. Aromen, künstliche Aromen, natürliche Aromen und so weiter. Aber am Schluss kommt eigentlich Kakaobohnen nicht dazu, ihre tatsächlichen Werte zu zeigen. Oder? Sowohl degustativ, indem wir 100% von den Aromen aus den Kakaobohnen haben, wie auch unter dem Aspekt, dass wir eben, weil wir keine Bitterkeit in dieser Schokolade drin haben, können wir eine Schokolade machen, bis zu 85%, wo eben fein schmeckt, keine Bitterkeit drin ist und darum kommen wir mit viel weniger Zucker aus. Das gilt auch für unsere Milchschocke, die hat viel mehr Gacko drin als die anderen, wo wir können Milchschocke machen, wo nicht mehr 55% oder 60% Zucker drin hat, sondern nur noch 10% Zucker. Und das ist ja ein ganz grosses Thema insgesamt in der Süßwarenindustrie, dass die Zuckerbomben, die die ihren Produkt drin haben, die sind eigentlich höchst ungesund, ja. Und bringen es mit sich, dass du nachher alles, was du an Zucker zu dir nimmst, als Kristallzucker brauchst und dass du das nicht mehr kannst beziehen aus Äpfel, aus Früchten und Gemüse, weil dein Körper sozusagen, dein Verdauungsapparat oder dein, ja, der ist zu träge, um das noch auszunutzen, oder? Also um etwas rauszuziehen aus diesem natürlichen Stoff. Und das führt dann dazu, dass ganz viele Kinder vor allem auch sehr jung schon übergewichtig sind. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass da sehr viele eben Diabetiker werden und auch für die Versicherungsgesellschaften im Grunde noch gar nicht mehr haltbar, weil das so teuer ist, oder? Die Leute, die mit diesen Zuckerwaren, das ist ja im Grunde genommen das Thema überhaupt, mit diesen Zuckerwaren aufwachsen und dann auch von denen abhängig sind. Das muss man ganz klar sehen. Also, die Schweizer Schocke, jetzt auch die Lindor-Kugel, wie ich schon gesagt habe, die schmecken ganz hervorragend. Das ist eine kleine, schöne, fast eine Praline-Explosion im Mund. Aber sie sind natürlich Genuss mit Reue. Im Gegensatz zu unserer Schokolade, das ist Genuss ohne Reue. 100% natürliche Aromen aus den Kakaobohnen und eben nicht aus den Hersteller von Aromastoffen. Es brauchen alle, die Schoki machen, brauchen die mehr oder weniger künstlichen oder natürlichen Aromastoffe. Wir brauchen das nicht, weil wir eben die Kaltextraktion haben.
Also der entstanden dank dir trotzdem für die wohlwollende Beurteilung von der Lindor-Kugel und auch von der Geschichte, die du der Lind ja zuhalten, dass sie da mit dem Congee-Effekt eben den Ruf von der Schweizer Schoki auf der ganzen Welt berühmt gemacht haben. Ich hatte eine andere Frage gestellt vorher, jetzt werde ich ein bisschen subversiv. Wie sieht es jetzt aus mit der Nachhaltigkeit? Also können die Leute, die die Kakaobohnen ernten, bleiben die weiter an? In welchem Land ist es überhaupt, was du vor allem beziehst oder was du exklusiv beziehst? Und was machst du, damit die Leute, eben, es kommt jetzt dann bald die Abstimmung über das Verhalten von den Firmen, die im Ausland arbeiten. Wir werden da, glaube ich, 4 Wochen darüber abstimmen. Und mich nimmt einfach wunder, wie hast du das angegangen? Weil ich weiss, du bist jemand, der auch der Nachhaltigkeit grossen Wert legt. Weil nur einfach im gleichen Stil etwas machen wie andere und einfach mitprofitieren, das ist nicht deine Art. Also bitte sag doch uns noch, was du heute denkst. Was kann man machen? Ja, oder was müssen auch die anderen machen, damit es endlich mal aufhört? Die Berichterstattungen, dass die Leute eigentlich zum Teil Kinderarbeit, zum Teil eben nicht einmal Schulen, nicht einmal Ausbildungen haben, wo sie dann vielleicht in den nächsten Generationen mal könnten, auch auf einem anderen Gebiet erfolgreich werden in den Ländern.
Ja, also meine Produkte sind alle natürlich. Mein Beef oder Viehzucht, das ist sehr geeignet, in Argentinien das zu machen, weil da gibt es die sogenannte feuchte Pampa. Die qualifiziert nicht für landwirtschaftliche Produkte, sondern eigentlich nur für Gras. Und Gras essen wir ja keins. Also ist die einzige Möglichkeit, wie wir das Gras ausnutzen, indem wir dort unsere Rinder und unsere Kühe eben nur frussen haben das ganze Jahr. Ja. Das gilt auch für die Nussplantagen und es gilt vor allem auch für den Wein, der auch biologisch ist, natürlich streng biologisch. Und es gilt auch für die Schokolade natürlich, ganz klar, für die Bohnen. Und dort gibt es ein ganz grosses Problem. Man kann eigentlich in dem sogenannten Sourcing kann man sehr sorgfältig sein. Und viele Firmen machen das auch sehr sorgfältig. Das Ganze hat nur einen Haken, dass in der ganzen Industrie, in der Schokoladenindustrie, müssen alle Kakaobutter zukaufen. Und der zugekaufte Kakaobutter, der wird von grossen Firmen hergestellt, wie zum Beispiel Cargill. Die kaufen das ein wie eine Commodity, oder? Das ist wird in New York, in Chicago und in London wird das gehandelt. Und der kann eigentlich niemand mehr sehen, ob der Kinderarbeit drin ist oder nicht. Ich habe mit jemandem darüber geredet, der für die Nachhaltigkeit zuständig ist. Und ich habe dann gefragt, wie geht denn ihr mit dem um, dass ihr ja 30, 40 und mehr Prozent Gacko Butter haben um können eine Schokolade zu machen und eine richtige Schmelz zu haben. Und dann hat die Dame mir gesagt, wir reden nicht darüber. Oder die wollen alle ja tatsächlich nachhaltig sein. Aber bis dann in diesen grossen Mengen, wie eine Firma Cargill das herstellt, die Nachhaltigkeit bewiesen ist und wirklich gelebt wird, das wird noch ganz lang gehen. Oder? Es ist auch sehr schwierig, das überhaupt zu überprüfen. Wenn man sieht, in Ghana, da gibt's rund 800'000 kleine Gacko-Bauern. Die sind sehr angewiesen. Das ist eigentlich das Einzige, mit dem sie Geld machen können. Sonst leben die mehr oder weniger als Selbstversorger. Und wenn man das überprüfen soll, das ist extrem schwierig und aufwendig, oder? Das geht dann in die Kooperativen hinein und wird weltweit verkauft. Und viele, grosse, machen sich wirklich die Mühe, das so gut wie es geht zu überprüfen. Aber es ist und bleibt schwierig. Ich habe das grosse Glück, dass das Sourcing, von dem ich nichts verstehe, dass in meinem Fall jetzt das gemacht wird von Leuten, die seit vielen, vielen Jahrzehnten nur solche Kakaobohnen verwendet, wo Nachhaltigkeit kann zu 100% bewiesen werden. Okay. Das könnte ich gar nicht aufziehen, so etwas. Ich bin sehr darauf angewiesen, dass die mir anrufen und sagen, wie geht's mit deinem Kakao? Oder? So.
Ist ja. Gut.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Wir sind
das ist gut.
Eine Live-Sendung, nicht in dem Sinn, man könnte es also auch wegschneiden. Ich danke dir herzlich für die sehr ausführliche Antwort. Wir haben ja auch das Problem in der U-Industrie, sowohl beim Gold, wo wir auch immer nach wie vor müssen sagen, wir können nicht wirklich sagen, Gold, das einmal geschürft ist, ist geschürft und man kann dann nicht sagen, unter was für Umständen, ob den Leuten das gut hat, ob der Natur das irgendwie nicht nur Schaden zugefügt hat. Und die Mengen, die man am Material muss schürfen, damit man nachher 1 Gramm Gold hat, sind nach wie vor unvernünftig. Das sieht man in diesen Minen auch, Diamantminen und überall. Es ist einfach ein Problem, der kommerzielle Abbau, vor allem mit den Mengen, die man heute braucht, und eben der Ökologie. Und das ist mir wichtig, dass du auch in der Beziehung schaust, dass du deine Produkte vielleicht verantwortungsvoller kannst machen. Ich kenne eine Firma Barry Gallibo, die auch in der Schweiz zuständig ist. Ich weiss, sie sind auch Zulieferant von den Produkten, die wir vorhin vorgeredet haben. Jetzt reden wir nur noch von deinen Schoki. Hast du da auch Barry Gallibo-Sachen? Das ist nicht per se schlecht, sondern es ist einfach der Wichtigste, der gute Qualität, glaube ich, für gute Schoki liefert. Kann ich da, liege ich da auch wieder falsch? Oder würdest
nein,
du mir sagen,
nein,
das
nein.
Ist gut?
Die machen alle die sehr, sehr gute Schoki.
Ja.
Es ist einfach ganz ein anderer Prozess. Oder? Mhm. Die rösten und nachher kanschieren und aromatisieren und machen eine ganz tolle Schoki. Darum ist ja die Schweiz auch erfolgreich mit dieser Schokolade. Unser Prozess ist einfach völlig etwas anderes. Das ist sozusagen eine Revolution, wie anders das ist. Oder? Wir tun die Kakaobohnen fein vermahlen, tun 2/3 Wasser dazu, tun das mischen und dann kommt das in einen vielstufigen Extraktionsprozess, wo immer bei niederen Temperaturen ist und darum tun sich die Aromen nicht verflüchtigen, sondern die bleiben drinnen einerseits. Und andererseits, dank dem Prozess, können wir die 4 massgebenden Elemente einzeln rausüber. Mhm. Wir können Kakaobutter einzeln über, hocharomatisch. Wenn du dich auskennst, kannst du sogar sagen, woher der kommt.
Das
Gleiche gilt fürs Pulver. Dann haben wir die Polyphenol, die Bitterstoffe sind, die wir können total rausnehmen. Das ist aber ganz ein hoher Wirkstoff, Antioxidanten. Könnte mit dem produziert werden, in Kapseln. Und dann haben wir die reinen Aromamoleküle, mit denen wir unsere Schoki nochmal können, mit mehr veredeln. Aromen veredeln. Das ist ein ganz anderer Prozess. Und der Grund, oder, wieso ich das überhaupt gemacht habe, ist, ich habe nicht wollen, da nochmal einen Schoki herstellen sein und konkurrenzieren gegen die, die es gibt, die ja alle eigentlich sehr gut sind, oder? Also, zu vergleichen mit schlechter Schoki, wenn man sie in Amerika bekommt, Hershey und so weiter, sind die sensationell gut.
Absolut.
Aber eben, es ist ganz ein anderer Weg. Und es ist ein Weg, der eben auch, die Problematik in sich trägt, die ich vorher geschildert habe, oder? Es ist, der andere Weg, wo wir gehen, der erlaubt eben, die Natürlichkeit von dem Produkt zu zeigen in der Aromatik und eben auch in diesen Wirkstoffen, die wir wiederum mit einem separat arbeiten können.
Du hast mir, glaube ich, gestern oder vorgestern, als wir über das ein bisschen geredet haben, gesagt, dass du im Moment ein Problem hast wegen Covid-19, dass die Spezialisten, die die Maschinen sollten, jetzt eben in Freiebach montieren, dass die im Moment nicht in die Schweiz kommen können. Müssen wir bald rechnen, dass dein Laden an der Würe kein Schocke mehr verkauft? Also ist das neben Toilettenpapier das Einzige, was für den nächsten Lockdown wird fehlen? Oder hast du noch genügend auf Reserve produziert am bisherigen Standort, wo ja mehr ein bisschen eine Tüftelfabrik, glaube ich, war, wie du es wirst?
Nein, es war einfach eine Prototypenfabrik gewesen, ja. Und die hat eigentlich den Proof of Concept hat die erreicht. Und erst nachdem wir das erreicht haben und gesehen haben, dass das funktioniert, haben wir nachher uns entschieden, die relativ grosse Facility da in Freiebach zu übernehmen und eben dort oben zu produzieren. Aber wir haben eigentlich noch genug Schocke. Oh, okay. Das ist für uns sehr wichtig, weil auch so ganz grosse Patissier und Chocolatier, wo ich die Schocke zum Probieren gerne, oder sie haben sie selber gefunden. Unter anderem ein Herr Hümps, das ist eine absolute Koryphäe, einer, der zu den grössten Confiseuren gehört. Und der hat auch die Natürlichkeit von diesen Aromen und die Qualität, die wir haben, sehr, sehr geschätzt. Und der wird in der nächsten Zeit mit unserer Schocke, noch bevor die Fabrik läuft, wird er können produzieren. Das ist wunderbar, dass eben so kompetente Leute sich freuen an unserer Schokolade. Problematik im Moment ist, dass die Leute, die die Maschinen montieren und installieren, dass die gar nicht in die Schweiz rein können. Das heisst, innen kämen sie noch, aber nachher müssen sie in Deutschland in Quarantäne. Und die grossen Betriebe, die zum Teil die Maschinen speziell für uns hergestellt haben, die wollen einfach nicht, dass ihre Leute in der Schweiz hängen bleiben und nach Deutschland müssen in Quarantäne. Aber ich muss sagen, wir sind durchaus ein bisschen unter Stress gewesen, weil wir haben einen ganz grossen Kunden schon gehabt, oder haben den immer noch, haben den eigentlich auf die Weihnacht rausgekommen mit unseren ersten quasi ja industriell hergestellten Produkt in Freiebach. Und das ist nicht gegangen, aber ich bin einerseits natürlich durchaus geschädigt dadurch, aber andererseits kann ich auch sagen, ist der Druck, die Fabrik möglichst schnell anzuklopfen, der ist nicht mehr da. Und der, der da hauptsächlich zuständig ist, ganz ein toller Mann, der das komplizierte Wesen da unter sich hat, der sagt, du, jetzt können wir dafür eigentlich in Ruhe von Anfang an alle einzelnen Prozessschritte prüfen. Wir verlieren etwa 3, 4 oder 5 Monate, aber dafür haben wir nachher eine Garantie, dass das Ding nicht hat müssen zusammengekudert werden und sofort sollen liefern. Also ich bin nicht nur unglücklich darüber, aber es ist natürlich klar eine Verteuerung von der Situation. Klar, das kostet einen Haufen Geld, dass wir jetzt produzieren müssen. Aber dass wir nicht können produzieren und dass der Aufbau viel länger dauert. Das ist ein anderes Plan gewesen. Wir hatten schon einen ganzen Ramp-up gehabt, auch von Leuten, die parat sind, auch im Marketing und so weiter zu arbeiten. Aber im Moment ist das eben gar nicht möglich. Aber ich bin nicht unglücklich darüber.
Dieter, nachdem ich nicht wieder höre, dass ich dich masslos überschätze, indem dass du eben immer sagst, ich bin sehr bescheiden. Du bist also nicht in der Situation, wo du quasi tust, dann die Weihnachtsschocke in Osterhasen umschmelzen. Bei dir wird es im Moment nur Tafelschocken geben oder gehst du auch richtig Praline oder ich weiss ja nicht, wie es in den Auslandmärkten ist. Ich sehe häufig, dass Schweizer Schokolade, je nachdem, wo sie ins Ausland liefern, auch ihre Rezepturen anpassen tun. Es ist nicht so wie die Geschäfte, die wir kennen aus New York, wo einfach Schweizer Produkte in Amerika verkaufen, daheim wie Schweizer. Sondern es geht eben darum, dass man ein bisschen eine Marke wie Hershey Town zeigt, dass man auch gescheite Schoki machen kann, nicht irgendwie etwas aus Fett und aus Zucker zusammenbasteln. Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, gehst du dort schon in eine Richtung, dass du ein Full-Line-Sortiment hast. Das, was ich in der Würde sehe, sind vor allem im Moment extrem speziell schöne, farblich verpackte Schocken. Kannst du uns irgendetwas dazu sagen, was zweite Stufe oder eben nächste Jahr soll passieren, wenn die Maschinen alles voll im Betrieb sind?
Ja, wir haben zwei verschiedene Geschäftsfelder. Eins ist Schokolade als Schokolade und das andere ist ein B2B-Modell, wo eben die Chocolatier, die Patissier von unserer wunderbar natürlich aromatischen Schoki für ihre Prozesse können profitieren. Wir haben bei uns jetzt da in der Würe, an der Würe, haben wir eine kleine Produktionsstätte, wo zwei junge Confiseuse, die bei sehr guten Häusern da in Zürich gelehrt haben, ihre Produkte können zeigen, was sie machen. Die machen wunderbare Praline, sie machen wunderbare Schoki-Küchli, Schoki-Glasse. Eigentlich alles, was man mit Schoki machen kann, wird bei uns dort hergestellt, also auf eine sehr artisanale Weise. Wir haben dort einen Temper, das ist die Maschine, wo die Schokoladenmasse genau in der richtigen Temperatur hält, damit man dann mit dem kann arbeiten. Also wir haben eigentlich jetzt schon recht einen breiten Fächer und werden das auch haben, wenn wir dann aus der grossen Fabrik raus profitieren, weil das ist für mich sehr wichtig, auch als ein Promotion-Mittel, dass eben bekannte und grosse Patissier und Chocolatier mit meinen Produkten arbeiten.
Super. Dieter, wir haben jetzt dann bald 60 Minuten mit dir geredet. Du hast ja gesagt, das geht zu lang. Darum eigentlich eine letzte Frage an dich. Was dürfen wir von dir? Es ist immer schwierig. Bei dir kochen wahrscheinlich schon 2-3 Projekte im Hintergrund wieder. Was dürfen wir von dir in der nächsten Zeit oder im nächsten Jahr noch weiter erwarten? Ich meine, ich kenne wenig Leute, die so colorful sind, so viel Terrain besetzen, die verschiedenen Branchen und doch immer noch sehr bescheiden geblieben sind. Das ist etwas, was dich sehr ehren tut. Aber ich will einfach vielleicht eine Ahnung haben, wo ich auch investieren sollte. In Jockey würde ich gerne, aber da hast du jetzt im Moment alles selber gut im Griff. Ich bin auch ein Konsument und jemand, der sehr gerne hat, wenn man näher zu den Leuten Produkte machen tut. Und darum hast du etwas, wo du sagst, das würdest du gerne haben, weil ich persönlich denke, du bist noch nicht ganz fertig und ich habe jetzt gehört, du hast zusätzlich Land gekauft, auch in Südamerika. Vielleicht steht dir auch noch etwas wie Fischzucht bevor.
Nein, das höre ich, dass das heute vielmals in der Landwirtschaft... Da verstehe ich gar nichts davon.
Gut, okay.
Aber vielleicht etwas ist wichtig, und ich will sagen, dass ich bin eigentlich kein Finisseur in den verschiedenen Sachen, die ich mache. Und habe das Glück, dass ich bei allen diesen doch ganz verschiedenen Geschichten, dass ich Leute finde, die dann eigentlich auch meine Freunde werden, die auch beteiligt sind an dem, was ich mache, sodass ich mich eigentlich aus dem Tagesgeschäft weitgehend kann zurückziehen. Ich habe überhaupt keine Ambitionen da als irgendwelche Zampano aufzutreten. Du hast gefragt, an was ich da sonst noch bin. Ich habe seit vielen Jahren einen Roman in Arbeit, der grossartige Titel, ein bisschen hochstaplerisch, hat «Die Maske des Erzählers», wo ich jetzt langsam das Puzzle von so Sätzen irgendwie kann, hoffentlich in den Roman ummünzen. Und dann ist auch ein Kinderbuch, ich habe schon 2 Kinderbücher habe ich geschrieben. Und eins ist sehr gut angekommen, darf ich sagen. Und da schreibe ich jetzt den zweiten Teil. Das sollte dann auch langsam fertig werden. Aber das, was ich eigentlich weitaus am liebsten mache, werde ich wieder aufnehmen, wenn ich einmal die Schoki-Geschichte wirklich unter Kontrolle habe. Ich mache unglaublich gerne Film. Wenn du einen Spielfilm machst, ist das sozusagen das Ende des Zweifels. Du bist am Set. Du musst eine Entscheidung nach der anderen treffen. Du kannst nicht da alles anzweifeln. Ich bin ja immer bei allem ein grosser Zweifler auch. Sondern dort ist das, wenn du entschieden hast, du gehst mit einem Segelschiff über den Atlantik, dann blaset der Wind und du musst schauen, wie du an den Schlag kommst und musst segeln, damit du irgendwie vernünftig wieder ankommst. Du kannst nicht sagen, sollen wir oder haben wir oder wieso nicht oder wir können dann auch das oder dieses oder jenes. Sondern du bist am Set und 100 Leute warten darauf, dass du sagst, was jetzt soll passieren, oder? Und das ist für mich eine absolute Erlösung, weil ich ein unendlicher Zweifler bin und am Filmset einfach muss Entscheidungen treffen.
Dieter, nochmal herzlichen Dank. Du bist ein wunderbarer Mensch. Man kann dich zum Glück schon zu Lebzeiten als jemand kennen, wo genial ist. Nein, ja, ich weiß, du wolltest es nicht gerne hören. Ist ja so. Aber ja, es ist
ich,
so.
Ich tue als Gedicht aufsagen für dich, oder? Okay. Muss ich schauen, ob ich das ist so. Das Buch rausgekommen vor ein paar Jahren über mich. Und ich habe dort im Klappentext ein Gedicht gemacht, weiß nicht, ob ich es noch auswendig kann. Nur für Sekunden heiße ich Dieter und freue mich als Untermieter, hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe. Oder? Das wäre eigentlich so ein bisschen das Credo. Und ich habe eigentlich nur, wenn es darum geht, dass ich etwas ja muss verkaufen, sagt das jetzt Musik oder sagt das Nüsse oder sagt das Wein, dann muss ich halt den Kopf zum Fenster rausheben. Aber noch lieber wäre mir, wenn ich einen Zwillingsbruder hätte, ja. Der das alles will machen für mich und ich das gar nicht müsste machen. Ich habe eigentlich die Ambition, sozusagen ein bekannter Joggerli zu sein, die habe ich gar nicht, aber das gehört halt zu meinem Beruf. Wenn man die Produkte hat, dann muss man sie auch promoten. Und das ist eine Art, die ich durchaus gerne mache, aber es ist nicht etwas, wo ich jetzt super, super interessiert bin dran. Das muss einfach sein.
Nochmal, Dieter, ich kann wieder mit den gleichen Worten schliessen, die ich vorher schon gehört habe. Du bist ein genialer Mensch für mich. Du bist auch ein Vorbild. Du bist jemand, wo man in der heutigen Gesellschaft nicht mehr häufig antrifft in der Schweiz. Es ist viel einfacher mit dem Strom schwimmen, als den Strom dort durchleiten, wo man will. Und das brauchen wir in der Schweiz, Leute wie du, die auch querdenken, innovativ, ungewöhnlich sein, dass es zu den Leuten auch gehört, dass sie meistens nicht unbedingt das grosse Licht von der Öffentlichkeit gezogen werden, obwohl es du bist. Ich meine, deine Musikplatte, das haben wir nicht nur bei dem Cover, sondern auch schon seit 1978 oder 76 hast du gezeigt, dass es nicht ein einmaliger Erfolg ist, sondern immer wieder. Und das schätze ich unglaublich, wenn Leute, eben wie du sagst, man muss einmal können nur runterfallen, umfallen, aber man muss wieder aufstehen, man muss weitermachen. Also nochmal, du kannst bescheiden sein, wie du willst, an dem kommst du jetzt nicht um. Du hast gesehen, ich habe kein Lindschöckli genommen, in Erwartung, dass ich dann deine Schocke schon jetzt sehr bald aus Freienbach fahre, wo sie dann hoffentlich bald mal geliefert werden kann. Und eben für mich ist wichtig, Leute wie du sollen auch das bekommen, was sie in der Öffentlichkeit verdienen, auch wenn sie selber sehr bescheiden sind. Danke vielmals dir, dass du in dem Tag da gewesen bist. Ich will auch meinem Team herzlich danken und den Leuten von der Technischen Production Unit und hoffe, dass wir bald uns wieder zu einem so einem Bayern-Tag sehen können. Und nochmal vielen Dank dir.
Wunderbar. Okay,
merci. Ja. Danke.
Ja, ich habe es danken.
Ja, grüß.
Also, ja, machen wir da kurz den Dings da. Und dann Sayonara.
Oder? Sayonara, ja. Ist genau 10:11. Du hast also in einer knappe Stunde geschafft. Herzlichen
wunderbar,
Dank.
Wunderbar. Also alles Gute.
Ja, merci.
Und,
immer wieder gerne im Laden und im Museum. Ja, da haben wir noch immer glaube noch nicht
sehr beeindruckt bin ich da von deinem Museum. Ja, das ist ein Stück, wie soll man sagen, ein Stück Architekturgeschichte. Ich tue ja die Uhr anschauen als eigentlich eine Architektur für das Handgelenk. Oder? Und es ist eigentlich ja das einzige Schmuckstück, das ein Mann legitimerweise kann tragen. Er sieht dann eine goldige Kette und arbeitet im Red Light District.
Oder im Bling-Bling-Business als irgendwelche Rapper oder
ja,
so.
Ja, die müssen das auch haben.
Also die sind also die Ersten, die einen Nachttag haben. Haben wir noch nie gehabt. Aber eben, der Dieter ist anders als andere. Und ich liebe es, wenn andere Leute
wunderbar,
anders sind.
Wunderbar, wunderbar.
Also, vielen herzlichen Dank.
Schönen Tag für dich.
Freunde halten. Ja, merci,
okay.
Danke.
Ciao,
bis bald.
René.
Tschüssli.
Bye, bye.
Demnächst wieder auf dieser Frequenz.